Den Text, über den ich heute etwas sagen möchte, steht im Brief an die Hebräer, Kapitel 2. Hebräerbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 18. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Es ist noch gar nicht mal so lange her, da sitzen wir zusammen zu Hause am Frühstückstisch und wir lesen ein kleines Andachtsbuch und darin steht Folgendes drin. Mit 4 brauchen die Menschen Süßigkeiten. Mit 14 ein Handy. Mit 24 einen lukrativen Job. Mit 34 ein Eigenheim. Mit 44 ein Urlaub in der Karibik. Und mit 64 viel Anerkennung für ihre Lebensleistung. Und ich fragte dann so in die Runde, ja, und was brauche ich? Und einer meiner Söhne sagte dann ganz trocken zu mir, ach Papa, du hast doch ein Handy. Was brauchen Sie? Urlaub in der Karibik? Eigenheim? Anerkennung für das, was Sie leisten? Was brauchen Sie? Ist unsere Welt nicht davon gekennzeichnet, dass wir hungrig sind nach immer mehr Leben? Immer durstig nach neuen Erfahrungen, die das Leben lebenswert machen? Auf der Suche nach einem außerordentlichen Leben, nach einem außerordentlichen Urlaub, nach einem außerordentlichen Haus, nach einem außerordentlichen Autos, sodass ich den anderen davon berichten kann, dass ich ein außerordentlicher Mensch bin und mich von der Masse abhebe? Und auf der anderen Seite, wenn wir alles dieses haben, sind wir dann wirklich zufrieden? Wollen wir dann nicht noch mehr? Was brauchen wir? Was brauchen Sie? Was brauche ich? Jesus. Jesus kam dorthin, wo die Menschen waren, so sagt unser Text. Darauf verzichten die meisten Menschen heute nicht. Sie glauben daran, dass Jesus auf diese Welt kam und dass er ein guter Mensch war. Und dass Jesus auf dieser Erde lebte, sehen sie als eine historische Tatsache an. Aber dass Jesus auf diese Erde kam, dort wo wir Menschen wohnen, ist mehr als nur eine historische Tatsache. Denn in den einigen Versen vor unserem Predigttext sagt der Schreiber des Hebräerbriefes eindeutig, dass Jesus die Herrlichkeit beim Vater verließ. Er wurde niedriger gemacht als die Engel. Er wurde ein Mensch wie wir. Er stellte sich mit uns auf die gleiche Stufe. Aber das bedeutete kein leidenfreies Leben, so auch wie auch unser Leben nicht leidenfrei ist. Es bedeutete für ihn kein ruhmreiches Leben, so wie auch unser Leben gewöhnlich nicht von internationalem, ja noch nicht einmal von nationalem Ruhm strotzt. Und die meisten von uns kennen ja noch nicht mal lokalen Ruhm für ihr Leben, sondern wir leben einfach in der Familie so vor uns hin. Kein ruhmreiches Leben, kein bequemes Leben. Obwohl wir es ja heute, der Durchschnittsbürger von uns, weitaus bequemer haben, als Karl der Große es je hatte in seinem Leben. Das müssen wir uns mal vergegenwärtigen. Ich war, wir drehen den Wasserhahn auf, heißes Wasser. Wir können eine warme Dusche nehmen, ein warmes Bad. Die meisten von uns haben irgendeine Art von Zentralheizung. Alles, was Karl der Große nicht hatte. Und doch war er der mächtigste Herrscher seiner Zeit in Europa. Und herrschte praktisch über ganz Europa. Und wir haben es bequemer als er. Ja, Jesus lebte kein bequemes Leben. Er sprach davon, dass die Füchse Gruben haben und die Vögel Nester haben. Aber dass der Menschensohn, er selbst, nichts hatte, wo er in Frieden und Ruhe sein Haupt niederlegen konnte. Kein bequemes Leben. Kein einfaches Leben. Wenn wir nun mal seine Jünger ansehen, wie viele Quertreiber da drin waren. Die hatten ja schon vorher alles bestimmt. Wer Außenminister wird, wer Innenminister wird, wer zu seiner Rechten, wer zu seiner Linken sitzt, wer Kanzler wird, alles hatten sie vorher bestimmt. Und mit diesen Leuten musste er sich abgeben, die in ihrem Leben alles besser wussten als er. Ist es bei uns nicht auch so? Dass wir alles besser wissen als er? Sein Leben war von der Auseinandersetzung mit seinen Zeitgenossen gekennzeichnet. Wegen seines Auftrags, den er von Gott erhalten hatte. Und gehen Sie mal hinaus in diese Welt. Reden Sie von Jesus. Sagen Sie, warum er gekommen ist. Und was sagen die Menschen zu ihm? So ein frommer Spinner. Was wird der denn eigentlich von mir? Sünder. Er muss doch irgendwo eine Macke haben, ne? Eine Meise hat er. Das ist nicht ganz dicht. Jesus ging es nicht anders. Und am Ende haben sie gesagt, lass uns planen, wie wir ihn umbringen können, damit er aus unserem Volksleben ein für allemal verschwindet. Er kam aber trotzdem dorthin, wo wir Menschen sind. Und er wusste ganz genau, wo er hinkam. Ja, eigentlich noch mehr. Jesus wollte uns zeigen, was es als Mensch bedeutet, unter der Herrschaft Gottes zu leben. Wer auf Jesus verzichtet oder wer Jesus nur als reinen Menschen sieht, als großes menschliches Ideal, der muss auf diesen Aspekt des Kommens Jesu verzichten. Wer auf Jesus verzichtet, der wird ihn nur als einen reinen Menschen sehen. Als einen, der so war wie wir. Und doch sagt die Bibel, er ist mehr als wir. Denn in unserem Text heißt es weiter in Vers 15, im zweiten Teil des Verses, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Jesus hat den Teufel entmachtet. Wenn Sie sagen, ja, ist alles schön und gut, was da so steht. Aber ich sehe das jeden Tag, dass der Teufel weiterhin existiert. Er existiert weiter. Er ist weiter aktiv. Er bringt alles durcheinander. Und das ist ja auch eigentlich so, wie er im Neuen Testament beschrieben wurde. Dieses griechische Wort, mit dem der Teufel beschrieben wird, Diabolos, bedeutet einer, der etwas durcheinander wirft, durcheinander würfelt. Er ist der große Durcheinanderbringer. Er bringt die Ehen durcheinander. Er bringt das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern durcheinander. Er bringt die Atmosphäre am Arbeitsplatz durcheinander. Und er macht selbst vor theologischen Ausbildungsstätten und er macht selbst vor den einzelnen Gemeinden nicht Halt, sondern bringt durcheinander. Aber durch den Tod Jesu ist dem Teufel diese Macht genommen worden. Seine Macht, seine Herrschaft ist außer Geltung gesetzt. Aber das muss ich glauben. Deshalb, wenn wir diesen Aspekt des Glaubens in unserem Leben nicht kennen und nicht haben, dann werden wir hinten und her geworfen. Von dem einen zum anderen. Der Glaube ist der Anker, von dem der Hebräerbriefschreiber spricht, der bis in das Heiligtum, das heißt bis in die allerheiligste Gegenwart Gottes hineinreicht. Jesus hat den Teufel besiegt. Ein für alle Mal. Nicht ich. Es ist auch nicht meine Aufgabe. Ich werde ihn nie besiegen können. Aber Jesus hat den Teufel besiegt. Aber nicht nur, dass er den Teufel besiegt hat, sondern er hat uns Menschen auch aus der Knechtschaft befreit. Das sagt der Text in den nächsten Versen 15 und 16. Und er erlöste die, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Überlegen Sie mal, wie viel die Menschen und wie viel Sie vielleicht selbst tun aus Angst vor dem Tod. Haben Sie schon mal mit Menschen gesprochen, die wissen, dass sie nur noch Tage, Wochen oder Monate zu leben haben? Und wie sie auf einmal anfangen, ihr Leben anders zu gestalten? Oder haben Sie schon mal mit Menschen gesprochen, die Angst vor dem Tod haben? Und wie sie, weil sie Angst vor dem Tod haben, falsche Entscheidungen treffen. Man muss ja alles mitnehmen, damit dieses Leben, das mit dem Tode aus ist, ja irgendwie lebenswert erscheint. In den letzten 14 Tagen war ja in der Bibellese der Prediger dran. Haben Sie es gelesen? Der Mensch fährt dahin wie das Vieh. Er wird genauso beerdigt und begraben. Sein Leben ist nicht mehr. Ist das nicht die Sicht der meisten Menschen? Mit dem Tode ist alles aus. Und damit sich das Leben auf dieser Erde lohnt, werden Entscheidungen getroffen, die mit dem Wort Gottes nicht in Übereinklang zu bringen sind. Ach, das Leben ist doch so kurz. Deshalb falsche moralische Entscheidungen. Aber nicht nur moralische Entscheidungen, sondern auch Entscheidungen jeglicher Art. Ich muss doch irgendwie eine Spur auf diese Erde hinterlassen, damit die Leute wissen, dass ich auf dieser Erde gelebt habe. Und dann werden Entscheidungen getroffen, die keinen Bestand haben. Dann werden Entscheidungen getroffen, die Gott nie gut heißt. Wer weiß, wie lange unser Leben währt? Wir? Keiner. Wir haben es alle nicht in der Hand. Ich bin zurzeit gerade dabei, unser Wohnzimmer zu renovieren, nach vielen, vielen Jahren. Und ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, stell dir vor, ich hoffe, nächste Woche fertig zu sein. Stell dir vor, hier sind wir fertig, haben alles wieder auf Glanz gebracht. Und auf einmal kommt ein Feuer und vernichtet alles. Hat sich's gelohnt? Keiner von uns weiß, was heute Nachmittag sein wird. Keiner von uns weiß, wie die Wahlen ausgehen werden. Keiner von uns weiß, was morgen ist. Keiner. Wer weiß, wie lange unser Leben dauert? Der Tod ist für den Glaubenden die allerletzte Station seines irdischen Lebens. Es ist das Tor zum ewigen Leben mit Gott. Das Tor vom Glauben zum Schauen. Und deshalb haben wir nicht das Recht, durch Kitzel oder Kick, durch Erlebnissucht oder durch Verzweiflung und Ausweglosigkeit dieses Tor mit eigener Gewalt aufzuschließen. Es steht uns nicht zu. Weil so vieles aus Furcht vor dem Tod in unserem Leben geschieht, deshalb ist die Gemeinde genau an diesem Punkt gefordert. Jedes einzelne Glied ist gefordert, sich um den anderen zu kümmern. Wir alle brauchen einander. Wir brauchen einander. Die Älteren brauchen die Jugend. Und die Jugend die Älteren. Die geistlich stark sind die Schwachen. Und die Schwachen die Starken. Die Begüterten brauchen die Bedürftigen. Und die Bedürftigen, die Begüterten. Wir alle brauchen einander. Wir brauchen einander. Der Tod ist aber für den, der auf Jesus verzichtet, das Ende des Lebens schlechthin. Für ihn ist das nicht das Tor vom Glauben zum Schauen. Nicht von der Verzweiflung auf dieser Erde in die ewige Herrlichkeit, sondern der Tod ist für den, der auf Jesus verzichtet, das Ende des Lebens schlechthin. Mit dem Tod ist alles aus. Punkt. Aber wer so denkt, denkt falsch. Denn mit dem Tode ist nicht alles aus. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, nach dem Tode tagt Gottes Gericht für alle Menschen. Wir werden alle einmal erscheinen müssen vor seinem Angesicht und Rechenschaft darüber ablegen, wie wir auf dieser Erde gelebt haben, mit ihm oder ohne ihn. Ob wir unser Leben von Jesus haben führen und leiten lassen oder haben es immer selbst in die Hand genommen. Jesus reicht eigentlich aus für jede Lebenssituation. Das mag vielen platt und einfach erscheinen und unheimlich flach und ohne jeglichen Tiefgang. Aber dennoch ist dieser Ausspruch, dass Jesus für jede Lebenssituation ausreicht, die biblische Botschaft. Für den Gläubigen ist der Tod nicht das Ende des Lebens schlechthin, sondern auch im Tod sind wir von der Liebe Gottes nicht getrennt. Auch der Tod kann uns von der Liebe Gottes nicht trennen. Aber wer auf Jesus verzichtet als Sohn Gottes, der muss auch darauf verzichten, dass es für seine Sünden eine Sühnung gibt. Unser Text sagt in Vers 17, daher musste er in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Aus Barmherzigkeit wurde er für uns die Sühnung. Barmherzigkeit bedeutet nicht, alle fünf gerade sein lassen. Barmherzigkeit bedeutet auch nicht, alle Augen zudrücken und nicht sehen. Die Ohren verschließen und nichts hören. Das ist nicht Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist auch nicht sich herablassen auf jemanden und so tun, ach ja, du armer Tropf, wird schon werden. Oder vielleicht jemandem eine größere Geldsumme schenken, der in Geldschwierigkeiten steht. Sondern das biblische Konzept der Barmherzigkeit ist, dort ist jemand angeklagt. Und er hat gemäß dem Gesetz ein rechtmäßiges Urteil verdient. Und dieses Urteil wird gesprochen. Aber weil der Richter barmherzig ist, vollzieht er das Urteil nicht. Das heißt also, der Begriff Barmherzigkeit kommt aus der Rechtssprache der damaligen Zeit. Aus dieser Barmherzigkeit heraus, weil er nicht das Urteil, das wir verdient haben, vollziehen wollte, ist Jesus für uns gestorben. Jesus wollte aus dieser Barmherzigkeit heraus nicht, dass Gott das Urteil über uns spricht und vollzieht, schuldig auf der ganzen Linie. Die Todesstrafe hast du verdient. Deshalb, aus dieser Barmherzigkeit heraus, wurde er ein treuer hoher Priester. Das heißt, er war Opfer und Priester zugleich. Im Alten Testament war der Hohepriester ja nicht Opfer, sondern er brachte das Opfer dar. Jesus war aber beides in perfekter Form, Opfer und Priester. Und dadurch, wenn wir dieses im Glauben annehmen, dass er für uns beides ist, Opfer und Priester, erhalten wir Leben, göttliches Leben. Und darüber hinaus, wenn wir dieses göttliche Leben erhalten haben, arbeitet Gott weiter an uns. Er lässt uns nicht allein und sagt so, jetzt hast du ja das. Sondern er bietet uns seine Hilfe an auf dem Weg nach diesem Punkt. Denn unser Brief sagt in Vers 18, denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Jesus hat selbst gelitten, so wie wir. Weil Leiden gehört zum Menschsein. Es gehört unweigerlich dazu. Und so hat er auch selbst gelitten. Er wurde selbst geprüft. Er wurde selbst auf die Probe gestellt. Und von daher, wenn der Teufel sich an Jesus herangewacht hat, dann meinen wir denn, dass er sich nicht an uns heranwacht. Aber weil Jesus all dieses kennt, er kennt das menschliche Leiden, er kennt die menschliche Versuchung, er kennt die menschliche Prüfung. Weil er all dieses kennt, eilt er uns zur Hilfe, wenn wir ihn, wenn wir diese Hilfe haben wollen. So sehen wir das hier in unseren Versen. Der Schreiber des Hebräerbriefes eigentlich an die Gemeinde, an die Empfänger des Hebräerbriefes schreibt, überlegt euch einmal, auf was ihr alles verzichten müsst, wenn ihr auf Jesus verzichtet. Überlegen Sie einmal. Die Empfänger des Hebräerbriefes waren in ihrem Glaubensleben zurückgegangen. Sie meinten, sie brauchten Jesus nicht mehr. Sie meinten, sie konnten auf Jesus verzichten. Deshalb sagt er auch, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 3, Vers 7, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Sie waren zurückgegangen in ihrem Glaubensleben. Sie meinten, sie kämen auch ohne Jesus in ihrem Leben aus. Dabei sind sie aber durchaus religiös geblieben. Und wenn man zu ihnen gesagt hätte, ihr seid gottlose Menschen, dann hätten sie vehement Einspruch erhoben. Das Christentum hatte für sie weiterhin seinen Wert. Der Glaube an einen Gott hatte weiterhin für sie ihren Wert. Aber Christus hatte für sie keinen persönlichen Wert mehr. Der Glaube an Gott war kein persönlicher Glaube mehr. Der Glaube an Gott war nicht mehr der Glaube an einen persönlichen Gott. Der Anspruch Jesu auf ihr persönliches Leben wurde ignoriert, obwohl sie religiös blieben. Es lebte sich auch viel einfacher so, religiös zu sein, an Gott zu glauben, aber diesen persönlichen Anspruch, den Gott auf unser aller Leben hat, zu ignorieren. Denn so kann man mitschwimmen in der Masse dieser Welt, ohne nennenswert aufzufallen. Aber es steht zu viel auf dem Spiel, um das zu tun. Wer das will, für den das Christentum einen allgemeinen Wert hat, der Glaube an einen Gott einen allgemeinen Wert hat, für den gibt es Jesus nicht als den Sohn Gottes. Und wie häufig habe ich die Erfahrung gemacht? Man kann mit den Menschen über Gott sprechen. Über alles Mögliche, was Gott ist. Sprechen Sie einmal mit Jesus über den. Dann sagen Sie, willst du etwa besser sein als ich? Aber wer an diesen Jesus nicht glaubt und wer von diesem Jesus nicht weiter sagt, der proklamiert auch nicht, dass der Durcheinanderbringer entmachtet worden ist. Befreiung aus der Knechtschaft vollbringt nur Jesus. Befreiung aus der Knechtschaft, dass mit dem Tode alles aus ist, bringt nur Jesus. Nur er. Nur er bringt Sühnung und Vergebung der Sünden. Und kein anderer. Keine religiöse Form, keine Tradition, keine Kirche, nur Jesus. Und nur er bringt Hilfe für Versuchte. Wirkliche Hilfe, die hier innen drin stattfindet. Und wer Jesus ablehnt, der wird in die Hände des lebendigen Gottes fallen, spätestens nach dem Ende des irdischen Lebens. Ja, ich weiß. Manche sagen jetzt, ach, diese Angstmacherei kenne ich schon. Und diesen psychologischen Druck, den er jetzt auf mich ausübt, kenne ich auch schon. Aber das wollen wir noch ganz ehrlich und als erwachsene Menschen reden. Ich weiß, dass weder Angstmacherei noch psychologischer Druck durchhält. Warum sollte ich das machen? Weder Angstmacherei noch psychologischer Druck ist Bestandteil und hält durch in unserem Leben. Nach einer gewissen Zeit verpufft die Wirkung. Und dann? Oder sie macht krank. Und dann? Das ist keine Angstmacherei. Das ist kein psychologischer Druck. Ich kann nur eins sagen, ich möchte Sie ganz inständig darum bitten, sich Jesus hinzugeben, zurückzukehren, umzukehren zu ihm. Es steht zu viel auf dem Spiel. Fangt mit Jesus neu an. Heute. Neu anfangen. Der Teufel, der große Durcheinanderbringer, hat die Werte dieser Welt, aber nicht nur die Werte dieser Welt, sondern auch leider die Werte vieler Christen durcheinander gebracht. Das Lebensziel durcheinander gebracht. Die Einstellung gegenüber den Ehepartner durcheinander gebracht. Gegenüber den Kindern, gegenüber den Eltern, gegenüber den Begüterten, gegenüber den Bedürftigen, gegenüber der Jugend, gegenüber den Älteren und gegenüber der Gemeinde selbst. Wir können den Teufel nicht besiegen. Er ist bereits besiegt. Deshalb meine herzliche Einladung an diesem heutigen Morgen. Wenden Sie sich Jesus erneut zu. Denn wenn Sie auf Jesus als den Sohn Gottes, der für Sie gekommen ist und für Ihre Sünden gestorben ist und Sühnung für Sie vor dem heiligen Gott geschaffen hat, wenn Sie auf diesen Jesus verzichten, dann verlieren Sie die beste Offenbarung Gottes, die es in dieser Welt gibt. Sie verlieren dann den besten Diener Gottes, den es auf dieser Erde gibt. Die beste Erlösung, die es auf dieser Erde gibt. Den besten Begleiter des Lebens. Den besten Sinn des Lebens. Verzichten Sie nicht auf ihn. Kehren Sie um. Wenden Sie sich zu ihm. Amen.